Hallo zurück bei Kontrafunk aktuell. Es begann mit 5000 Helmen und humanitärer Hilfe, das deutsche Engagement in der Ukraine. Darauf folgten dann Flugabwehr und Panzerfäuste und nun sind wir bei Haubitzen und Panzern angelangt. Tornados, U-Boote und Kriegsschiffe werden bereits gefordert. Über Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet wird viel debattiert, rote Linien werden gezogen und auch wieder kassiert. Ein breiter Parteienkonsens trägt die militärische Unterstützung. Über die grundsätzlichen Fragen wird hingegen weniger gesprochen. Und das werden wir nun tun. Mit dem Doktor der Philosophie und Publizisten Hauke Ritz. Er war in den vergangenen Jahren häufig in Russland und bei Kriegsausbruch lehrte er sogar an einer Moskauer Universität. Er ist nun aus Berlin zugeschaltet. Herr Ritz, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Golme, ich grüße Sie auch.
Der Alltag in der Ukraine besteht aus täglichen Toten, Zerstörung und Leid. Wir sprechen über Rüstungslieferungen in Milliardenhöhe. Wie sehen Sie denn so die aktuelle Debatte in der Ukraine-Frage?
Ja, leider kommt in dieser Debatte all das nicht vor, was die alte Bundesrepublik und auch die DDR in ihrer historischen Identität ausgezeichnet hat. Sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik gab es das Versprechen, nie wieder Krieg zu führen und schon gar nicht an den Krieg mit Russland, der in der deutschen Geschichte so tragische Auswirkungen hatte. Das sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Und diese historisch sehr gut begründete Position findet in der öffentlichen Debatte keinen Widerhall. Es scheint, dass diese Debatte nur darum geführt wird, wie viele und wie große Waffen man liefert. Und über den Sinn solcher Waffenlieferungen, über die deutschen Interessen und auch europäischen Interessen in diesem Kontext wird faktisch gar nicht gesprochen.
Wenn wir jetzt mit Genscher sprechen könnten, mit Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, würden die das sicherlich anders erklären können. Ist das aus Ihrer Sicht auch so eine Generationenfrage, dass wir einfach eine andere Politikergeneration haben?
Das spielt eine große Rolle. Zwei Dinge sind weggefallen. Erstmal zunächst, die Leute, die heute Verantwortung tragen, machen sich, glaube ich, nicht klar, was Krieg wirklich bedeutet. Wir haben das vor 70, 80 Jahren gesehen, die vollkommen zerstörten deutschen Städte, die Teilung Deutschlands, die Deutschland für lange Zeit auch als einen außenpolitischen, geopolitischen Akteur irrelevant machte. Und wir wollen das natürlich alles nicht zurückbekommen, aber die jetzt verantwortlichen Politiker scheinen zu handeln, als ob sie keine richtige Vorstellung mehr davon haben, was Krieg eigentlich ist. Das ist ein wesentlicher Faktor.
Nun könnte diese Politikergeneration ja argumentieren, dass Deutschland einerseits eigenständige Entscheidungen unabhängig von der Zeit des Zweiten Weltkrieges treffen muss und könnten auch argumentieren, gerade aus diesen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, auch mit dem Oststreben von Adolf Hitler, muss man jetzt gerade Wladimir Putin etwas entgegensetzen?
Ja, das ist sozusagen eine Art rhetorischer Trick, der hier angewendet wird, dass sozusagen die Schuld des Zweiten Weltkriegs wird jetzt auf das damalige Opfer des Zweiten Weltkriegs projiziert und das Opfer wird in einen Täter verwandelt und auf diese Weise kommt es dann zum eigenen Freispruch. Das ist letztlich eine Projektion und es ist ja nicht so, dass sozusagen diesem Krieg eine grundsätzliche russische Ausdehnung vorangegangen ist, sondern es war die NATO, es war der Westen, der sich kontinuierlich ausgedehnt hat und bis an die russische Grenze quasi herangerückt ist, auch mit Waffensystemen, mit militärischer Aufrüstung, mit einer Vielzahl an Manövern, die Ulrike Gero und ich in unserem jüngst veröffentlichten Buch Endspiel Europa auflisten.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war unter anderem im Mai 2022 in der Ukraine, konkret in Butscha, und sie sagte, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew, das ist wie Potsdam vor Berlin. Und damit wächst ja die Befürchtung, dass Russland auch eine direkte Bedrohung für erstmal Polen oder dann auch Deutschland sein könnte. Wie sehen Sie diese Gefahr einer Form von Ausdehnung?
Also erst einmal muss festgehalten werden, dass dieses Verbrechen noch nicht wirklich von einer neutralen Partei untersucht worden ist. Die westlichen Staaten sind ja in diesem Konflikt selbst Partei. Das heißt, eine Untersuchung, die Objektivität für sich beanspruchen könnte, müsste sozusagen von neutralen Staaten durchgeführt werden, zum Beispiel lateinamerikanischen Staaten oder Indien oder ähnlichen Ländern. Und dann könnten wir überhaupt erst wissen, was dort passiert ist. Ich halte diese ganze Idee, dass Russland eine Bedrohung für Europa ist, für grundsätzlich falsch. Wenn man die letzten 30 Jahre sich anguckt, dann hat Russland enorme Vorleistungen im Bereich der Befriedung des Kontinents geleistet. Es hat sich freiwillig aus der DDR, aus Polen, Ungarn, Tschechien und vielen anderen Ländern Osteuropas zurückgezogen. Es hat seine Armee viele Jahrzehnte lang eher reduziert als aufgebaut. Es ist immer dafür eingetreten, ein System der gemeinsamen, ungeteilten Sicherheit mit den europäischen Staaten zu errichten. Dieses von europäischer, also von vor allem von amerikanischer, aber letztlich auch von unserer Seite torpediert worden, indem wir die NATO nach Osten ausgedehnt haben und ein System der geteilten Sicherheit errichtet haben, wo quasi eine Seite versucht, sich immer sicherer zu fühlen, indem sie sozusagen ihren Bereich expandiert, auf Kosten der anderen Seite, die sich dann immer unsicherer fühlt. Und dass ein solches System der geteilten Sicherheit, dass das irgendwann zum Krieg führt, das haben viele Friedensforscher in den letzten 10 Jahren prognostiziert. Leider hat unsere Politik nicht auf sie gehört.
Im Dezember hat Angela Merkel der Zeit ja ein Interview gegeben. Das wurde in Russland so aufgefasst, als wenn man verraten worden sei. Also dass die Verträge von Minsk, die Abkommen von Minsk, nur geschlossen wurden, um die Ukraine aufzurüsten. Und das ist ja dann in der Folge auch passiert. Andererseits gibt es auch Stimmen, die sagen, dass Russland die Zeit nach 2014 selber genutzt hat, um aufzurüsten und um in die Kriegsvorbereitung zu gehen.
Also erstmal muss man, glaube ich, erklären, was das Minsk-II-Abkommen gewesen ist. Das Minsk-II-Abkommen sah eine föderale Ordnung für die Ukraine vor. Und da die Ukraine ein Staat ist mit sehr vielen Bevölkerungsgruppen, die ganz unterschiedlich denken und fühlen, auch sich historisch ganz unterschiedlich erinnern, wäre das die geeignete Lösung für die Ukraine gewesen. Eine föderal strukturierte Ukraine hätte es erlaubt, dass der Osten und Süden der Ukraine sich nach Russland ausrichtet und der Westen sich eben nach Westen ausrichtet. Die Ukraine wäre auf diese Weise zu einer Brücke zwischen Ost und West geworden und es hätte keinen Konflikt gegeben. Im Gegenteil, Russland und die Europäische Union hätten sich über die Ukraine miteinander verbinden können. Russland hat diese diplomatische Initiative unterstützt und ihr eine wirkliche Chance gegeben. Tatsächlich hat der Westen die Zeit genutzt, die Ukraine massiv auszurüsten. Im Jahre 2014, nachdem dort ein Putsch in der Ukraine durchgeführt worden ist, von amerikanischer Seite hauptsächlich, war die Ukraine sehr schwach militärisch. Also die ukrainische Armee war fast gar nicht vorhanden, sie war nicht trainiert, sie war nicht richtig ausgerüstet, sie hätte keinen Krieg führen können. Und im Jahre 2021, also kurz vor dem Krieg, war die ukrainische Armee nach der russischen Armee die stärkste Armee Europas und hatte sicherlich mehr Kampfkraft als die Bundeswehr oder die französische Armee. Und diese enorme Transformation der ukrainischen Armee von der schwächsten Armee Europas fast zur stärksten Armee Europas, die ist tatsächlich durch das Minsk-II-Abkommen ermöglicht worden. Und diese Angela Merkel hat das tatsächlich in ihrem Interview bestätigt, aber nicht nur Angela Merkel, auch François Hollande hat das auch in einem Interview auch nochmal bestätigt. Und der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko hat auch bereits öffentlich davon gesprochen. Das heißt sozusagen von 4 Präsidenten souveräner Länder, die dieses Abkommen geschlossen haben, haben 3 sozusagen zugegeben, dass dieses Abkommen vor allem dazu diente, Zeit zu gewinnen und dass man letztlich diese föderale Ordnung, die die Ukraine in eine Brücke zwischen Russland und Europa verwandelt hätte, dass man die nicht wollte. Das heißt, auf westlicher Seite war der Konflikt tatsächlich seit langem eingeplant und darauf deuten auch eine Vielzahl anderer Aussagen etwa von amerikanischen Politikern und Geostrategen hin.
Die eine Frage ist ja, ob jetzt Deutschland oder Polen durch eine Invasion bedroht sind. Könnt ihr argumentieren, wenn Russland es nicht einmal schafft, die Ukraine zu durchqueren militär, wie sollen sie dann erst Polen oder Deutschland angreifen? Aber der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, war am Montag zu Gast im ARD-Morgenmagazin und er stellte da eine Gefahr für Moldau oder auch Georgien und die baltischen Staaten in den Raum. Die liegen ja direkt an den Grenzen von Russland. Sehen Sie diese Gefahr? Dass das Ziel von Präsident Putin ist?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Sehen Sie, das Grundproblem ist, dass wir in diesem Land keine richtige Russlandforschung mehr haben. Wir wissen gar nicht, was Russland ist. Es findet keine wirkliche intellektuelle, akademische Auseinandersetzung über das Wesen der russischen Gesellschaft, des Staates statt. Und das führt dazu, dass wir quasi unsere eigene Denkweise auf Russland projizieren. Es ist richtig, der Westen hat historisch die letzten 500 Jahre hat der Westen auf die übrige Welt ausgegriffen, hat Kolonialreiche errichtet, sowohl Spanien, England, Frankreich, viele europäische Länder, zuletzt die USA. Und man kann wirklich begründet sagen, die westliche Welt ist expansionistisch. Und unser eigener Expansionismus projizieren wir jetzt auf Russland und stellen gar nicht in Rechnung, dass Russland bereits groß genug ist. Russland hat bereits jetzt enorme Verwaltungsprobleme, bedingt durch seine Größe. Und es möchte jetzt eigentlich gar nicht sehr viel größer werden. Was Russland möchte, was wirklich das ureigenste Interesse des russischen Staates ist, dass es befreundete Staaten neben seiner Grenze hat. Denn Russland hat die längsten Grenzen der Welt. Die sind ungefähr halb so groß wie der Äquator.
Sie sprechen von freundschaftlichen Beziehungen. Das klingt natürlich erstmal freundschaftlich. Würden Sie denn sagen, dass die Regierung in der Ukraine bis 2013, 2014 freundschaftlich waren oder eher Marionettenregierung von Russland?
Das ist wieder so eine Projektion, dass ein ukrainischer Präsident, der ein bisschen Unabhängigkeit gegenüber zeigt, dass er dann gleich eine Marionette von Russland sei. Tatsächlich war Janukowitsch neutral. Er strebte eine neutrale Ukraine an, die sowohl Handelsbeziehungen nach Westen pflegt, als auch nach Osten.
Wenn das Ziel von Russland also nicht die Invasion von Moldau oder Georgien ist, was war denn eigentlich das Kriegsziel und was war der Kriegsgrund aus Ihrer Sicht?
Der Kriegsgrund stand darin, dass Russland sich in einer Zwickmühle befand. Die Amerikaner sprechen in diesem Fall von einer Catch-22-Situation. Das heißt, egal was sie gemacht hätten, es wäre immer schlecht für sie gewesen. Wenn sie nichts gemacht hätten, hätten sie für die nächsten 40 Jahre eine militärisch vom Westen hoch aufgerüstete Ukraine mit antirussischer Identität, möglicherweise bald mit Atomwaffen, direkt an ihrer Grenze gehabt, ungefähr 450 Kilometer vor Moskau, 300 Kilometer vor dem ehemaligen Stalingrad, das heute Wolgograd heißt. Und das hätte eine solche Bedrohung für Russland dargestellt, dass sie die Hauptstadt nach Sibirien hätten verlegen müssen. Und wenn sie etwas machen, was sie dann tatsächlich getan haben, dann geraten sie in das Risiko, dass sie sich in einen nicht endenden Krieg hinein verstricken. Sie haben die zweite Möglichkeit gewählt, aber sie hatten wirklich, das muss man sagen, aufgrund der westlichen Politik gegenüber Russland keine guten Optionen.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war gerade zu Gast in Brasilien und da hat der neue Präsident Lula angeboten, gemeinsam mit China und dem Westen zu vermitteln, um dann zu einer Lösung zu kommen. Wie schätzen Sie denn diese Initiative ein?
Die schätze ich als sehr positiv ein. Brasilien, denke ich, ist in diesem Konflikt ein neutraler Staat. Und natürlich haben die Staaten der südlichen und östlichen Hemisphäre auch in den vergangenen Jahrzehnten ihre Erfahrungen mit westlichen Sanktionen gemacht und westlicher Einmischung gemacht. Von daher wären diese Länder vielleicht geeignet, uns auch auf unsere eigenen Unzulänglichkeiten hinzuweisen.
Sagt Hauke Ritz, der Doktor der Philosophie und Publizist, hat jahrelange Russland-Erfahrung. Seit 2014 ist er zweimal im Jahr in diesem Land, kennt es also auch von innen. Mit ihm sprachen wir über Kriegsgründe und über mögliche Verhandlungen. Das wird übrigens auch im weiteren Verlauf unserer Sendung ein Thema sein. Mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer sprechen wir dann über Lulas Vorstoß. Herr Ritz, wir bedanken uns für Ihre Einschätzung.
Danke, Herr Gollmann.